die 11 Jünger, also einer war ja schon nicht mehr da gewesen, gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als die Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt, also wörtlich eigentlich alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Bei den nächsten zwei Sätzen würde ich dann gerne mal kurz innehalten, weil das von den Übersetzungen her leider nicht so ganz dem ursprünglichen entspricht. Also jetzt, ich lese es erstmal so, sagt dann noch ein paar Worte. Darum geht hin und lehret alle Völker. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Hier steht wörtlich drin, macht zu Jüngern alle Völker. So steht es auch in manchen Übersetzungen vermutlich drin. Und zu Jüngern machen ist ja mehr als nur lehren. Lehren heißt, ich gebe irgendwelche Worte weiter. Zu Jüngern machen heißt, ich lade Menschen zu einer Lebensgemeinschaft ein, in der ich natürlich auch mit drin bin. Und wir gehen gemeinsam den Weg des Glaubens. Das ist damit gemeint vom Griechischen her. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern damals mit auf den Weg gegeben hat. Dann der nächste Satz. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch hier ist es eigentlich ein bisschen anders. Martin hat es schon erwähnt. Das Wort taufen kommt nämlich auch in der deutschen Sprache aus dem Wort tauchen. Untertauchen, das ist dieselbe Wortwurzel und genauso steht es auch in der Bibel drin. Also das hebräische Wort, das hier steht, und Jesus hat ja hebräisch geredet, heißt eben hineintauchen in die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes. Also nicht einfach nur jetzt einen Namen sagen und das war's dann, also nicht so Art Ritual, sondern Taufe heißt vom biblischen Ursinn her hineintauchen in die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes. Das heißt, es ist ein Herrschaftswechsel. Ich bin bereit, sozusagen das Sagen meines Lebens abzugeben und auch die Zukunft meines Lebens in die Hände des dreieinigen Gottes hineinzulegen. Das ist ursprünglich vom Wortsinn her damit gemeint. Es geht weiter mit dem Bibelabschnitt. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Liebe Gemeinde, bei der Taufe lohnt es sich wirklich, einen Unterschied zu machen zwischen der Form und dem Inhalt, weil die Form sehr unterschiedlich sein kann. Das haben wir ja bei der Familie Becker gehört. Deswegen nochmal vielen Dank, dass ihr nach vorne gekommen seid. Und so finden Taufen auch seit fast 2000 Jahren statt. Ursprünglich schon die ersten drei Jahrhunderte weitgehend als Erwachsenentaufe. Das kann man auch noch bei alten Kirchen sehen. Da waren dann immer so Treppenstufen, fast so wie wenn man in einen Keller runtergeht. Aber da auf diesen Treppenstufen gingen die Menschen nicht in den Weinkeller runter, sondern sie gingen in so ein kleines Becken, da war dann Wasser drin. Sie gingen an der einen Stelle runter, dann stand der die Taufe durchgeführt hat, schon in diesem Wasser. Und hat dann den, der die Treppe runterging, untergetaucht. Taufen, untertauchen. Dreimal eben auf den Namen, aber das heißt in die Wirklichkeit des lebendigen Gottes hinein. Name ist immer Wirklichkeit im biblischen Verständnis. Also in die Wirklichkeit des Vaters, die Wirklichkeit des Sohnes und in die Wirklichkeit des Heiligen Geistes hinein. Und auf der anderen Seite ist er wieder rausgekommen. Als alter Mensch ins Becken rein, untergetaucht und als erneuerter Mensch aus dem Becken herausgekommen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Im Laufe der Jahre hat dann sich das Ganze mehr auf die Kindertaufe umgeändert. Luther hat in der Reformationszeit sehr stark damit gerungen, ob er die Kindertaufe beibehalten soll. Und nach Abwägen aller Faktoren, das war ein ziemlich langer Prozess gewesen, hat er sich doch für die Kindertaufe entschieden, aber nicht aus pädagogischen Gründen, sondern aus theologischen. Das ist manchmal ein Unterschied. Und dieser Unterschied wird manchmal auch in unseren Kirchen viel zu wenig gesehen. Es ist ein ziemlicher Unterschied zwischen theologisch und pädagogisch. Und für ihn war jetzt in diesem Fall der theologische Grund der entscheidende, dass er gesagt hatte, Gnade, Gottes Gnade heißt, ich bekomme etwas geschenkt. Das war halt ihm gegenüber zur römisch-katholischen Kirche der damaligen Zeit, die er ganz stark auf die Werke gelegt hat. Und Luther hat gesagt, nein, Gottes Zuwendung ist reine Gnade, ohne dass ich was dazu tun muss. Und aus diesem Grund hat er an der Kindertaufe festgehalten, weil er gesagt hat, ein kleines Kind kann noch nichts dazu tun, es darf sich einfach beschenken lassen. Und das ist ja das Vorrecht von Kindern. Die müssen sich ihr tägliches Essen und Trinken und ihre Mahlzeiten, ihre Liebe, ihre Zuwendung ja nicht erarbeiten. Die bekommen sie geschenkt, gratis, als Bild für Gottes Gnade. Das war der Grund. Pädagogisch gesehen wäre es besser gewesen, die Taufe in der Jugendzeit und in der Erwachsenenzeit zu verorten, wo Menschen das dann ja ganz bewusst machen und dann bewusst auch sich taufen lassen. Aber aus theologischen Gründen hat sich Luther für die Kleinkindertaufe entschieden. Und so ist es bis heute unterschiedlich, mit einem gewissen Übergewicht auf die Kleinkindertaufe. Aber ich war ja in Straubing und da gab es relativ viele Menschen damals nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus, die dann als Deutsche aus der Wolga und aus Kasachstan auch nach Niederbayern gekommen sind. Und da haben sich einige als Erwachsene wirklich taufen lassen. Die haben dann einen Glaubenskurs mitgemacht, so einen Konfirmandenkurs für Erwachsene. Und am Ende stand dann die Taufe. Oder wenn sie als kleine Kinder irgendwo in der Wolga oder in den Weiden von der Steppe, der kasachischen Steppe getauft wurden, dann war das die Konfirmation als Erwachsene. Das ist ja genauso möglich. Ich kann mich mit 40 oder mit 50 konfirmieren lassen, ist überhaupt kein Problem. Wer sagt, dass da einer 13 sein muss? Als Bestätigung der Kleinkindertaufe. Und wir haben das in aller großer Freiheit in Straubing jahrelang gemacht und es war wunderbar. Und eben auch der Ort, wo eine Taufe stattfindet, das ist auch, muss nicht unbedingt in einer Kirche sein. Es ist natürlich gut so. Hier sind wir ein bisschen geschützt, ja, egal ob es regnet oder schneit, ja, hier ist immer trocken und uns stören auch nicht die vorbeifahrenden Autos und die piepsenden Handys. Wir haben hier, sind hier sozusagen unter uns. Deswegen hat es durchaus auch seinen Sinn, dass wir Taufen in einer Kirche durchführen, aber das muss nicht sein. Nach der Wiedervereinigung habe ich, damals waren wir noch in Bad Steben, da war dann auf der thüringischen Seite ein Pfarrer, der war nicht NVA-Offizier, hat dann aber seinen Dienst quittiert, als er Christ geworden ist und ist Pfarrer geworden auf dem zweiten Bildungsweg. Und er hat dann da ganz stark in diesem Grenzbereich, also das war ja absolute Sperre, wenn da jemand was Genaueres wissen will, soll er bitte die Angelika Bauersachs fragen, weil deren Mann auch in so einem Grenzbereich in der DDR gewohnt hat, was das damals geheißen hat für die Menschen. Und der hat da ganz stark missionarisch gearbeitet, ab 1990. Und dann sind Menschen zum Glauben gekommen, mitten an der Grenze, also die es ja dann damals nicht mehr gab. In unserem Gemeindebrief ist ja auch ein Artikel über diese Erfahrungen drin, jetzt in unserem aktuellen. Und dann hat er Erwachsene getauft, aber nicht in seiner Kirche, sondern im Lichtenberger See, also 3 Kilometer neben Bad Steben. Dann haben die sich da versammelt, ja, und dann ging er ins Wasser rein und die anderen gingen auch ins Wasser rein mit Gummistiefeln und weißen Kleidern und dann sind sie genauso untergetaucht worden. Das ist alles möglich und wir hatten auch mal eine Taufe eines Afghanen draußen hier auf der Wiese. Da haben wir ihn dann im Freien getauft. Es ist alles möglich, weil es keine Festlegung in der Heiligen Schrift auf eine ganz bestimmte Art gibt. In großer innerer Freiheit, so wie der Geist Gottes die Herzen anrührt. Also die Form ist teilweise sehr unterschiedlich und es spricht auch für eine Vielfalt, die im Reich Gottes ja möglich ist. Aber der Inhalt, der ist eigentlich das Entscheidende. Und Jesus Christus nennt hier 3 Punkte, die zu einer Taufe dazugehören und die dann eigentlich auch immer bei einer christlichen Taufe dabei sind. Es ist eben ganz bewusst der dreieine Gott genannt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weil er es ist, der uns unser Leben gegeben hat, weil er es ist, der uns unsere Herzen anrührt, weil er es ist, der einmal am Ende der Zeiten, am Ende unseres Lebens und am Ende dieser Welt auf uns warten wird. Es wartet sonst keiner. Auch die Gewinner des heutigen Abends im Wembley-Stadion werden dann nicht auf uns warten, sondern werden sich, wenn sie überhaupt, dann ziemlich weit hinten anstellen, hoffentlich, ja, dass sie dann auch mit dabei sind und nicht woanders landen. Also es wartet grundsätzlich immer der dreieine Gott auf uns. Und deswegen vollzieht sich die Taufe auch auf diesen Namen. Und das verbindet alle christlichen Kirchen weltweit, egal wo, ob in der syrischen Wüste oder in Vietnam oder in Europa oder in Südamerika oder in Afrika, immer auf den Namen des Dreieinigen Gottes. Und das unterscheidet unsere Taufe von der Taufe der Zeugen Jehovas. Die haben auch eine, weil sie ja von der Bibel eigentlich herkommen, wenn auch mit einem etwas anderen Verständnis. Aber wenn da einer als Christ getauft ist, wird diese Taufe nicht anerkannt bei den Zeugen Jehovas. Und wenn jemand zu den Zeugen Jehovas geht, muss er sich neu taufen lassen, eben auf den Namen Jehovas, nicht auf den Namen des Dreieinigen Gottes. Weil Jesus Christus nach Verständnis der Zeugen Jehovas nur Gott ähnlich ist, aber nicht Gott gleich ist. Und das ist ein ziemlicher Unterschied. Also aus dem Grund ist es wirklich hilfreich, mal genauer hinzuschauen. Innerhalb der christlichen Kirchen alles kein Problem. Gegenseitige Anerkennung, selbst die katholische Kirche, die ja unser Abendmahl, das zweite Sakrament, nicht anerkennt, erkennt unsere Taufe an. Da kann man jetzt leicht ironisch sagen, wo da die innere Konsequenz ist, ist mir bisher noch nie passiert. Also da habe ich noch keine Lösung gefunden. Von zwei Sakramenten wird das eine anerkannt und das andere nicht, obwohl es dieselbe Person macht. Aber gut, damit muss die katholische Kirche zurechtkommen. Das ist jetzt nicht meine Herausforderung. Aber aus dem Grund ist es eben schon auch interessant, dass sie wenigstens unsere Taufe anerkennt. Wenn jemand evangelisch war und katholisch wird, muss er sich nicht mehr taufen lassen. Er wird gefirmt, aber nicht getauft. Also das ist ein Punkt, der vielleicht selbstverständlich ist, aber es ist wirklich wichtig, weil das unterscheidet uns auch von allen anderen Sekten, Religionsgemeinschaften und Religionen auf dieser Erde. Es gibt sonst nirgendwo in dieser Weise eine Taufe. Es gibt schon Initiationsriten, also dass man irgendwas machen muss, wenn man zu einer Religionsgemeinschaft dazugehört, das ist aber keine Taufe. Das Zweite, was wichtig ist, worauf Jesus Christus hinweist, es ist immer die Verbindung von Wasser und Wort Gottes. Das ist auch ein bisschen der Versuch gewesen, deswegen das auf diesem Blatt darzustellen. Da ist auch die Aussage am kleinen Katechismus von Martin Luther abgedruckt. Die kommt aus unserem Gesangbuch. Bei der Nummer 905 steht der kleine Katechismus in unserem Gesangbuch. Kann jeder mal mit nach Hause nehmen und in aller Ruhe durchlesen, wo Luther in der klassischen Kürze diese Verbundenheit zum Ausdruck bringt. Wasser ist wichtig und es ist ja auch angenehm. Wasser hat ja eine angenehme Wirkung. Ich habe das gerade selber erlebt, ja, als die Angelika freundlicherweise mir ein bisschen Wasser über meine lichter gewordenen Hinterkopf da geschüttet hat. Das hat schon gut getan. Ja. Und als das Wasser dann so beim Segensspruch so von hinten da so Richtung Backe weitergelaufen ist, ich fand das genial. Ich konnte schon kaum mehr der Angelika nicht zuhören, weil ich einfach so fixiert war auf diesen Lauf des Wassers. Es ist fast so, wie wenn man nach dem Tennisspiel unter der Dusche steht. Es tut einfach gut. Also das hat schon auch seinen Sinn und Wasser hat ja im Orient noch eine ganz tiefe, noch eine tiefere Bedeutung als hier, weil da ja mehrere Monate lang es im Sommer überhaupt nicht regnet. Also das Wasser ist hilfreich, gehört zu einer Taufe, aber gleichzeitig das Wort Gottes. Beides zusammen. Weil das Wasser alleine es eben nicht macht, sonst wäre es ein magisches Verständnis, sondern das Wort Gottes füllt das Element Wasser, was beim Abendmahl übrigens genau dasselbe ist. Das Wort Gottes füllt das Element von Brot und Wein, sodass es dann Leib und Blut Christi ist. Und das Wort Gottes füllt das Wasser, sodass es die Gegenwart des lebendigen Gottes ist. Und deswegen wird bei allen Taufen immer auch eine Predigt gehalten und werden Bibelworte gelesen und bekommt dann der Getaufte ein Bibelwort, einen Taufspruch mit auf seinen Lebensweg, in der Hoffnung, dass es ihm so geht wie der Marion Bieler mit ihrem Taufspruch, dass sie auch noch nach schlappen 40 Jahren nach der Taufe, keine Ahnung, muss es auch nicht verraten jetzt hier, dass sie da immer noch voller Begeisterung von ihrem Taufspruch redet. Wisst ihr euren Taufspruch noch? Spielt er eine Rolle im Laufe eures Lebens? Habt ihr euch in eurer Familie, in eurem Hauskreis schon mal darüber ein bisschen ausgetauscht? Wäre auch mal eine interessante Stunde, dass jeder mal so seinen Taufspruch mitnimmt und mal erzählt, was ihm so im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte dabei wichtig geworden ist. Wir haben das manchmal auch im Religionsunterricht schon gemacht, gerade in der Grundschule, wo ja die Taufe auch vorkommt, oder auch bei den Konfirmanden. Dann haben wir sie eingeladen, wer zu Hause noch eine Taufurkunde hat. Manche haben sie dann tatsächlich noch gefunden. der hat sie dann mitgebracht und da konnten wir dann über Bibelworte reden. Und wenn mancher sogar ein Bild hatte da in irgendeinem Fotoalbum, dann konnte es auch mitbringen. Und dann war das so ein bisschen lebensbezogen, nicht einfach so theoretisch jetzt. Und das Dritte sind diese zwei Zusagen, die Jesus Christus gemacht hat. Und dieser Auftrag, an die Jünger hinzugehen, Gottes Wort zu verkündigen und Menschen in die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes hineinzutauchen, ist eingerahmt von zwei Zusagen. Und auch das ist kein Zufall, das ist Gottes Pädagogik. Und das ist genial, wenn man das immer wieder entdecken darf. Gott gibt nicht einfach irgendeinen Auftrag, sondern er bindet diesen Auftrag in Zusagen ein. Erst kommt die Zusage 1, dann kommt der Auftrag und dann kommt die Zusage 2. Wenn wir, ich sage das jetzt mal, wenn wir zum Beispiel in der Erziehung unserer Kinder oder Enkel genauso verfahren würden, erst eine wunderbare Zusage und dann eine kleine Bitte und dann nochmal eine wunderbare Zusage, dann gäbe es sehr viele glückliche Kinder und jung gebliebene Erwachsene in unserem Land. Gottes Pädagogik ist hier unübertroffen. Erst die Zusage, dann die Aufgabe und dann wieder die Zusage. Die erste Zusage heißt, mir ist gegeben alle Vollmacht. Also Exousia, nicht Gewalt im Sinn von Zerstörung, sondern Macht im Sinn von aufbauend. Alle Exousia im Himmel, in den Himmeln, steht eigentlich wörtlich, und auf der Erde. Ich denke, das ist ein Wort, das gerade auch in unserer Corona-Zeit wieder ganz wichtig ist. Weil viele Menschen sind verunsichert worden. Was zählt eigentlich noch, was hält? Wenn alles unter unseren Händen wegrutscht. Und mancher hat ja gemerkt, wir haben das Leben nicht in unserer Hand. Da kommt so ein kleiner Virus daher, irgendwo aus Asien, ne, landet dann in Stockdorf, plötzlich hier vor den Toren von München. Das war ja das erste Beispiel in Deutschland. Und dann breitet er sich einfach rasend schnell aus. Und das ganze öffentliche Leben gerät ins Stocken. Und selbst die Kirchen mussten ein paar Monate zuschließen. Da rutscht alles weg, was so scheinbar immer fest geblieben ist, was mir scheinbar Halt und Sicherheit gegeben hat. Es hat nichts mehr an festem Fundament zu tun gehabt. Und das ging den Jüngern aber damals schon auch so. Die hatten zwar nicht mit Corona das Problem, aber mit ihrer begrenzten sichtbaren Wirklichkeit schon. Es heißt ja hier auch, als die Jünger in Galiläa auf einem Berg, nebenbei bemerkt, ich wäre da gern dabei gewesen, aber die haben leider nicht auf mich gewartet, bis ich dann zur Welt gekommen bin. Also ich hätte das gerne miterlebt, wie das war, ja. In Galiläa, was weiß ich, auf dem Meromberg oder wo auch immer dann. Ja. Diese 11 Leute da, 3 Jahre lang Bibelschule mit Jesus und dann das Kreuz und dann die Auferstehung und dann kommt Jesus zu ihnen. Einige fielen vor ihm nieder und andere, und das war ihr Problem, andere zweifelten. Die haben sich das immer noch nicht vorstellen können, dass ein Toter wieder aufersteht. Ihr griechisch geprägter, in dem Fall Erfahrungsschatz, hieß Tod ist Tod. Und die hebräische Wirklichkeit heißt aber, Tod ist nur das Vorletzte. Und das Letzte ist die Auferstehung. Und das war der Zwiespalt, der ging ihnen mittendurch, als Hebräer, als Juden. Griechisch hier, griechisch links, hebräisch rechts. Und das war schon heftig. Das war nicht so leicht und locker. Und mitten in diese Situation hinein spricht Jesus Christus diese Zusage, mir ist gegeben die Exousia, alles das Wichtigste, was es auf dieser Erde und in den Himmeln gibt. Noch viel mächtiger als der mächtigste Mann auf dieser Erde. Noch viel bedeutsamer als alle Beschlüsse, die bei der UNO gefasst werden. Noch viel wirkungsvoller als alle Treffen, die in Davos oder in anderen Städten stattfinden, wo die Wirtschaftsfürsten unserer Welt zusammenkommen und über den Kurs unseres Planeten beratschlagen. Es ist wichtig, dass geredet wird, aber es ist genauso wichtig, dass wir sehen, einer hat alle Macht, Jesus Christus. Das ist die eine Zusage. Und die zweite ist, geht hin, Bleibt nicht zu Hause, behaltet das nicht für euch. Deswegen heißt es ja Tauf- und Missionsbefehl, Matthäus am letzten. Und vertraut darauf, dass ich bei euch bin alle Tage bis an das Ende dieser Welt, bis zur Vollendung dieser Welt. Wenn wir rausgehen, wir sind nicht alleine. Der dreieinige Gott geht mit. Wenn wir in die S- und in die U-Bahn steigen oder aufs Fahrrad, wir sind nicht alleine. Jesus Christus geht mit. Wenn wir mit dem Schlüssel die Türe unserer Wohnung öffnen und da vielleicht niemand ist, keiner ist alleine. Der dreieinige Gott ist schon immer da. Er wartet auf uns und freut sich, uns auch in unserer Wohnung beschenken zu können. Das sind diese zwei Zusagen. Alle Macht, alle Vollmacht und die Gegenwart des dreieinigen Gottes bis zum Ende der Welt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottesdienste feiern. Deswegen ist es auch so wichtig, dass jetzt hier wirklich Konfirmationen stattfinden. Gestern war die erste und in 14 Tagen sind die anderen zwei, weil Konfirmation ja eigentlich Taufbekenntnis bedeuten soll, dass junge Leute wissen, gerade in den Corona-Zeiten, wo vieles weggerutscht ist, wo Schulen nicht mehr stattgefunden haben, wo der Konfirmandenkurs teilweise auch nicht mehr live stattgefunden hat, dass da der dreieinige Gott trotzdem da ist, dass er Macht hat und Wege hat, Herzen anzurühren, auch mit Maske, dass das für ihn alles kein Problem ist, weil der Heilige Geist tiefer reingeht in die Herzen und dass das junge Leute erfahren, das ist so wichtig für deren Zukunft, nicht für meine, für deren Zukunft, für die nächsten 40, 50 Jahre, die sie vielleicht noch auf dieser Erde leben dürfen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass in ein paar Wochen am Ende des Schuljahres wirklich Schulgottesdienste gefeiert werden. Die Lukas-Schulen werden 5 Gottesdienste hier in unserer Kirche feiern. Ich kann jeden Schüler nur beglückwünschen, der in einer Schule ist, wo es am Ende des Schuljahres Schulgottesdienste gibt. Damit diese Schüler nicht einfach mit Zeugnissen, mit Noten, das ist ja wieder Bewertung von Leistungen, damit sie nicht das als letztes aus der Schule mit nach Hause und in die Sommerferien reintragen. Nicht die Leistung macht den Menschen aus, den Wert eines Menschen. Nicht da, ob da ein 1er, 2er oder 5er oder 6er steht, macht den Wert eines Menschen aus. Sondern die Zusage des lebendigen Gottes, dass er bei uns ist, bis an das Ende der Welt, auch durch Pandemien hindurch. Und wenn Sie vielleicht nicht wissen, ob er in der Schule von Ihrem Kind oder Enkel am Schulschlussgottesdienst stattfindet, gehen Sie bitte zum Rektor und fragen nach. Sagen Sie, dass Ihnen das wichtig ist und dass Sie das möchten. Auf freiwilliger Basis ist völlig egal, es wird keiner gezwungen, aber dass es mindestens angeboten wird, damit eben nicht die Pandemie das letzte Wort in diesem Schuljahr hat, sondern die Auferstehung des lebendigen Gottes und seine Gegenwart unsere Schüler in die Sommerferien hinein begleitet, damit sie da wirklich auch mal innerlich zur Ruhe kommen können und nicht nur äußerlich Zerstreuung haben. Diese Worte, die haben damals das Leben dieser Jünger verändert. Entscheidend, nach Pfingsten sind sie wirklich hingegangen, weltweit in dieser Gewissheit. Aber sie sind genauso heute für uns wichtig. Wir brauchen nicht vor der Pandemie einzuknicken. Wir brauchen nicht, uns zufrieden zu geben mit der sichtbaren Wirklichkeit. Wir dürfen wissen, dass Gott in seiner Kraft hineinkommt. Und wir dürfen dann auch mutig sein und auf die Wirklichkeit dieses dreieinigen Gottes hinweisen, auf die wir mal getauft wurden, als Kinder, als Jugendliche oder als Erwachsene. Es ist dieselbe Wirklichkeit des dreieinigen Gottes. Amen.